Stefan und Stefan, der Podcast mit Klartext und Biss. Herzlich willkommen zur heutigen Thematik «Bla bla bla» oder «Wertschöpfung». Wir denken mit euch über die Themen nach und das sind der Stefan Vogler
und der Stefan Eckenberger.
Ja, wir haben verschiedene Rollen in der Kommunikation, im Marketing und zusammen sind wir unterwegs im Center for Communications, HWZ, und kümmern uns um die Zukunft der Kommunikation. Jetzt, was sind denn Schlüsselthemen von einer zukunftsfähigen Kommunikation, Unternehmenskommunikation? Da könnte man zuerst mal fragen, warum ist das überhaupt ein Thema?
Ja, ich glaube, es ist in aller Munde. Wir wissen es, Transformation ist angesagt. Transformation nach innen. Die ganze Welt fast, hat man manchmal den Eindruck, transformiert sich. Wir sind in einem extrem volatilen Umfeld. Und da spielt eben einmal mehr Kommunikation eine Schlüsselrolle. Ja, welche Schlüsselthemen müsste denn jetzt Kommunikation in Zukunft bespielen, Stefan?
Ja, da haben wir uns natürlich Hilfe geholt, weil das geht nicht darum, was wir in unserem Buch das Gefühl haben, was sei da denn das Thema, sondern dass wir da schauen, was sagt der Markt. Quellen haben wir die neueste, aktuellste Studie von Edelmann. Edelmann Future of Corporate Communications Study 2023. Die ist im September von diesem Jahr rausgekommen und hat herauskristallisiert, von 1 bis 12, was sind denn Themen von der zukünftigen Kommunikation.
Und von diesen Schlüsselthemen haben wir die rausgesucht, die einerseits eben schon in diesen Top 12 drin sind und andererseits aber in den nächsten paar Jahren ein höheres Ranking bekommen, das heisst zunehmende Wichtigkeit bekommen. Ich fange an mit dem ersten Thema, wo die Studien herausgefunden hat, und das ist Employee Engagement. Das ist im Moment auf Platz 2 und entwickelt sich rasant noch, nämlich ja, rasant noch auf den Platz 1. Dann das zweite, Brand Reputation, auf dem Platz 3 heute, auf dem Platz 2 in Zukunft. Dann Decrease Negative Publicity, das ist auf dem Platz 7 heute und sollte sich noch aufbewegen auf den Platz 5. Und dann das letzte Thema, wo wir uns heute in diesem Podcast darum kümmern, das ist Stakeholder Engagement, liegt im Moment auf Platz 10 und sollte wachsen in der Bedeutung auf Platz 6.
Also wie es der Stefan gesagt hat, wir haben uns fokussiert auf die Themen, die meisten wachsen. Und in dieser Studie ist natürlich auch nicht so, dass Edelmann jetzt einfach gesagt hat, was ihnen denn gefällt, sondern sie haben über 200 Chief Communication Officers internationaler Unternehmungen gefragt. Und das ist aus Fortune Global 500 und Forbes Global 2000. Jetzt haben wir da zwei Rankings oder Listen von weltweit erfolgreichen Unternehmen. Der Fortune Global 500, das sind ja die weltweit grössten Unternehmen. Dort ist auf Platz 1 der Walmart. Stefan, wie viele Mitarbeitende hat der Walmart?
Ja, man kann es fast nicht glauben, aber es sind tatsächlich 2 Millionen Mitarbeiter, die der Walmart-Konzern beschäftigt.
Also die oder der Chief Communication Officer dort, der hat ganz schön zu tun schon intern. Und dann haben wir den Forbes Global, der schaut ja nicht nur den Umsatz an, sondern auch den Gewinn und er schaut auch den Markenwert an. Dort ist JP Morgan auf dem Platz Nummer 1. Und du bist ja da der Markenexperte noch. Mit was für einem Markenwert, schätze ich?
Ja, also JP Morgan, zuerst einmal darf man sagen, liegt eigentlich seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, bei den höchst bewertetsten Bankbrands von dieser Welt und haben tatsächlich einen Markenwert von über 300 Millionen. Ganz genau genommen sind es, glaube ich, sogar 390 Millionen US-Dollar Markenwert.
Also Milliarden?
Milliarden, pardon. Oh, Entschuldigung, ich kann mich auch.
Hey, selbstverständlich. Die würden uns ja ginken, Stefan.
Absolut.
Das hören würden, wir haben Anlauf genommen, sind Milliarden.
Gell? Ja, es sind definitiv 390 Milliarden US-Dollar, die die Marke JP Morgan wert hat heutzutage.
Also auch dort muss dann Kommunikation ganz schön anzeigen, wenn wir das so sagen dürfen. Ja, und dann steigen wir doch ins erste Thema oder der erste Teilbereich, Employee Engagement, oder?
Ich stelle mir das wahnsinnig. Also, ich meine, es ist ja klar, dass das eigentlich auf Nummer 2 im Moment noch ist und sollte sogar auf Nummer 1 kommen.
Sagen die Chief Communication Officers.
Und auf der anderen Seite aber wissen wir das alle auch, wo jeden Tag in Unternehmen unterwegs sind. Es ist tatsächlich so, jetzt nicht nur wegen Fachkräftemangel, sondern es geht ja vor allem auch darum, die bestehenden Mitarbeiter bei den Stangen zu behalten, zu motivieren, auch neue Generationen können zu Leistung eigentlich können anzuführen. Und darum, sagen wir mal, was sind denn beispielsweise jetzt im Employee Engagement so hindernde Faktoren?
Ja, ich bin noch hängen geblieben, wo du gesagt hast, Leute bei der Stange behalten. Das ist so ein bisschen autoritärer Führungsstil, oder? Jetzt grinn nachher noch säckeln. Also, Employee Engagement ist ja noch wichtig. Viele Leute kennen Employee Relations und so. Das ist klar Beziehung zu den Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber Engagement heisst ja ganz was anderes. Das heisst Emotionalität reinbringen, Identifikation mit der Marke, identifizieren und engagieren nachher daraus raus. Also, das ist ganz ein anderes Engagement. Und was dort? Bist mir nicht böse, aber dort fängt es an bei der Führung. Oder? Ich meine, wie will man sensibilisieren, aktivieren, motivieren, mobilisieren, wenn man selber ein Schlafbillen ist?
Ja, es gibt zwei weitere hindernde Faktoren eigentlich. Und das eine ist, und auch das können wahrscheinlich alle von uns, die schon länger unterwegs sind im Business, ein Lied davon singen, das ist dann, wenn nicht zum Beispiel Micromanagement betrieben wird, he? Wenn man quasi eigentlich den Job macht von den Mitarbeitern, wenn man nicht zielorientiert führt. Und der zweite Punkt, der wiederum wichtig ist, natürlich für Kommunikationsfachleute in den Unternehmen. Ich glaube, wenn man intransparent ist, dann führt auch das nicht dazu, wirklich die Mitarbeiter emotional abzuholen.
Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Ich meine, und da kann man auch sagen, okay, es ist vielleicht kuschelig, aber das mit der Anerkennung im Sinne der realistischen, geerdete, zentrierte Wertschätzung, das ist da, also bei diesem Aspekt, ein ganz wichtiges Thema. Oder nach dem Motto, du, solange ich nichts sage, ist gut gemacht, der funktioniert jetzt einfach nicht. Also da holst du nicht irgendwo ein Feuer, ein Herzblut raus und ein Zusatzengagement, oder?
Nein, definitiv. Also es ist so, dass auch nebst dieser Wertschätzung, wo man zwar jetzt total alle darüber redet und so weiter, aber am Schluss geht es ja darum, dass man es täglich auch lebt. Und das Zweite, wo man sicher auch noch ein fördernder Faktor wäre für die Mitarbeiter, das ist Perspektiven können aufzuzeigen. Die Leute wollen ja nicht einfach irgendwo einen Job machen, sondern in der Regel ist es so, dass Mitarbeiter eine Perspektive an diesem Unternehmen, ich glaube, es geht um das aufzeigen. Das führt eigentlich dazu, schon wenn wir jetzt die hindernden Faktoren gesehen haben, wenn wir jetzt die fördernden gesehen haben, führt natürlich dazu, dass die interne Kommunikation eine absolute Schlüsselaufgabe ist von Chief Communication Officers, weil all diese Themen können ja nur bespielt werden oder positiv gelebt werden mit guter interner Kommunikation.
Ja, könnte man sagen, gut, ist ja kein Wunder, dass Stefan und Stefan das sagen. Die brechen ja wieder eine Lanze für Kommunikation. Nein, das ist es nicht. Es ist immer noch Kommunikation, die unterstützt. Der Wert ist ja im Engagement, im Tun, nicht im darüber reden. Jetzt, du hast einen Punkt gesagt, Entwicklung ist ein ganz spannender Aspekt. Das heisst also, Kommunikation müsste eigentlich wo überall möglich mit HR oder einfach mit der Personalverantwortlichen, wie gross die Firma und wie sie auch aufgestellt ist, zusammenarbeiten. Entwicklung schauen, haben wir eine interne Aus- und Weiterbildung, haben wir dort irgendein Development Department, je nach Grösse, und mit denen konsequenten Schulterschluss suchen und auch zelebrieren. Kann ja nicht sein, dass man einfach allein kommuniziert.
Ne? Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel auf einen KMU eingehen, dann dürfen wir auch noch eine Lanze brechen für unsere Tätigkeit an der HWZ. Selbstverständlich geht es nicht nur darum, intern die Leute auch weiterzubilden, sondern selbstverständlich geht es auch darum, dass man ihnen beispielsweise ermöglicht, sich eben up-to-date zu sein und eben auch zu externen Weiterbildungen ja sagt.
Ja. Aber wie wir sagen, Weiterbildung, die etwas bringen, in dem Sinn, der Person selber, dem Unternehmen selber, in der Branche, in der Tätigkeit, einfach nur ein Goodie, das ist es nicht. Für das muss niemand Zeit und Geld in die Hand
nehmen. Nein, also Wissen vermitteln, das ist nicht das Thema.
Wie hat der Roger Javinski einmal gesagt, was bringt es? Ja. Was machst du, was bringt es? Oder hat er gesagt, wer bist du und was bringt es?
Was bringst du?
Ja, genau, also das hat damit Weiterbildung dann zu tun. Ja, da haben wir Die Hebel also nochmal, ist der Schulterschluss mit HR, ist mit Personal, ist mit Entwicklung, wie ist mit Bildung und Führung, das heisst Linie. Also wie immer auch das Ganze organisiert ist, vielleicht sind es auch Rollenverantwortliche im holokratischen Ansatz, aber wer hat welche Lead-Rolle und über die muss das ja auch gelebt werden, weil Kommunikation aus dem Silo oder aus dem Tower raus und einfach darüber schwafeln bringt nichts. Dann sind wir bei Blabla, aber nicht bei Wertschöpfung.
Nein, Wertschöpfung zum Beispiel heisst ja, wenn man auch, Wertschöpfung sieht man dann, wenn man Erfolg hat. Und das ist etwas, wo ein ganz einfaches Mittel ist, um auch da wieder die Mitarbeiter zu motivieren, wenn man eben den Erfolg vor allem auch kommuniziert. Oder ich gehe sogar so weit und sage, wenn man einen Erfolg hat, wo man miteinander kann feiern kann, dann kann man sogar zelebrieren. Das ist dann 10-mal besser, als wenn man einfach immer darauf hinweist, was alles schief gelaufen ist.
Ja. Brand Reputation, hast du noch gesagt, ist das Thema und der ist ja vom dritten auf den zweiten Rang aufgestiegen in der Einschätzung. Brand Reputation?
Ja, also wir sind uns alle einig, es ist in der heutigen Zeit ist der Brand etwas unheimlich Volatiles geworden in dieser medialisierten Welt, wo wir uns befinden. Da kannst du eigentlich nichts mehr, wie so früher haben wir so ganz krachledend gesagt, unter dem Deckel behalten. Also Transparenz ist total angesagt. Was sind jetzt so die hinteren Faktoren? Also das absolut Wichtigste natürlich ist, dass ich immer weiss, wo dass ich stehe mit meiner Reputation. Das heisst, wenn ich natürlich fehlende oder schlechte Reputationsanalyse habe, wenn ich nicht weiss, was tatsächlich mein Image bei den relevanten Stakeholder ist, dann kann ich logischerweise auch nicht eingreifen. Was sind denn fördernde Faktoren für die Reputation, für die Brand Reputation, Stefan?
Ja, die kann ich gerade sagen, die bekanntesten sind natürlich das Engagement der Leute. Das ist Produktqualität oder einfach die Qualität der Leistungserbringung. Das ist nicht neu, das ist mir auch klar. Also da gibt es ganz viele Sachen. Wie gut sind wir im Kerngeschäft, oder? Und zwar von der Konstanz her. Dann nachher, wie gut sind wir miteinander zusammen, in den Kooperationen, wie gut sind wir eingebettet in der Gesellschaft, in der Umwelt. Also es gibt ganz verschiedene Aspekte. Man redet manchmal auch in der Fachsprache von Images, die dann zusammen eine Marke gehen und die Reputation von dieser Marke. Was ich jetzt mal noch frech dazu nehme, sind eben noch andere Sachen heutzutage, weil das bespielen, jetzt eine Qualität bei den Produkten, das bespielen fast alle oder wissen es und das ist nicht ganz neu. Oder? Man redet ja manchmal auch von sogenannten Maverick Cultures, das heisst spezielle, eigenständige, clanartige oder eben auch wie Big Family, ohne dass man sagen, seine Familie zelebrieren und das aber dann auch entwickeln. Also klassisches Beispiel Apple, ihre Kultur als Unternehmen, aber auch Tesla oder Netflix.
Google da nebendran oder so, können wir auch als Beispiel bringen.
Es gibt natürlich immer kritische Stimmen, die sagen, ist dann halb irgendwie dogmatisch fast oder bist du ein Jünger oder musst du da irgendwie dabei sein. So weit muss es nicht gehen. Aber etwas, das verbindet, das vereint, man hat einen gemeinsamen Kompass, man hat eine starke gemeinsame Ausrichtung und behaltet seine Individualität. Das musst du zuerst leben, oder?
Ja, definitiv. Und das, wie gesagt, gilt eben auch nicht nur für die ganz grossen Beispiele, die wir jetzt genannt haben, sondern es ist eben auch sehr gut bei kleineren Unternehmen möglich. Dort ist es aber auch in der Regel auch mehr noch vorhanden. Vor allem natürlich bei den Inhabergeführten, weil die Unternehmerin oder der Unternehmer so beseelt ist von dem, was er da macht, dass er es in der Regel auch versteht, andere eben auch davon zu beseelen quasi. Oder?
Also dort ist natürlich sie oder er oder einfach die Persönlichkeit ist natürlich dann die Zugwirkung Nummer eins.
Ja, und damit sind wir natürlich bei der Frage, nämlich welche Hebel gibt es, welche Empfehlungen gibt es für die Brand Reputation. Grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich einen Prozess sich wieder mal möchte propagieren und das ist der Prozess davon, dass wenn man tatsächlich mit einem Brand irgendwelche mit Problemen konfrontiert worden ist oder wenn Gerüchte rum sind oder wenn irgendwelche Anfeindungen gekommen sind, dann einfach ganz klar analysieren, Optionen entwickeln, die Optionen bewerten und dann tatsächlich auch handeln. Also man kann nicht mehr als sensibilisiert sein auf das, was einem die Stakeholder sagen über die eigene Marke und dann versuchen eben zuerst zu denken, wie man so schön sagt, dann bewerten, was man machen sollte und dann tatsächlich handeln. Und da, wie gesagt, nochmal, braucht es wirklich zuerst eine Analyse, ein intensives Auseinandersetzen mit dem, was allenfalls als Problem auftaucht, wo für die Reputation könnte ein Problem sein, und nachher dann
Handlungen machen. Das haben wir dann gerade im nächsten Thema übrigens.
Genau, genau.
Verhindern negative Publicity. Bleiben wir noch schnell bei Brand Reputation. Ich habe auch noch geschaut, was könnte denn noch etwas anderes sein. Es muss Kommunikationsleute auch interessieren, was machen Kolleginnen und Kollegen im Bereich CSR, Corporate Social Responsibility. Warum, sage ich Kollegen, weil das sollte nicht bei der Com sein und nicht beim Marketing sein, sonst wird es instrumentalisiert in einem anderen Kontext, sondern losgelöst aber für Marken, wie Patagonia das macht zum Beispiel, oder IKEA, und dann ist es echt glaubwürdig und nicht irgendein Greenwashing.
Ja, und ich glaube, diesen Aufruf, den müssen wir vor allem eben an die nicht börsenkotierten Unternehmen geben, weil die börsenkotierten haben jetzt, ESG hat ja quasi CSR abgelöst. Die sind teilweise sogar regulatorisch verpflichtet, tatsächlich das zu machen mit Nachhaltigkeitsbericht und so weiter. Aber spannend ist es eben auch, wenn kleinere Unternehmen beispielsweise auf das hinweisen, was sie in der Nachhaltigkeit machen. Heisst also, sie müssen sich auch da wieder mal damit auseinandersetzen, eigentlich, wo stehen wir eigentlich bezüglich Nachhaltigkeit und was für Massnahmen müssen wir ergreifen, dass es dann besser aussieht. Da will ich einen kleinen Hinweis machen. Auf der KMU Checkup Nachhaltigkeit könnt ihr so googlen. Ein hervorragendes Tool, wo man mit relativ wenig Aufwand relativ schnell kann sehen, wo man als Unternehmen steht.
Okay, wer bietet
der? Das bietet TFY Consult an. Das ist ein Consulting-Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Okay. Und ist also wirklich etwas, was sehr toll ist. Wir haben es beispielsweise an der HWZ auch gemacht, mit einem grossen Erfolg.
Spannend. Also quasi den Puls fühlen bei sich selber, oder? Übrigens, ich bin auch frech noch der Meinung, strukturierte Guerilla-Marketing-Aktionen, das klingt jetzt blöd, oder? Das ist der Widerspruch eigentlich. Wenn du so orchestrierte, strukturierte Guerilla-Aktionen ausgewogen könnte ja auch noch ein kleines, wie soll ich sagen, Salz könnte ich denen in die Suppe geben für Brand Reputation.
Absolut, und ist natürlich gerade für Unternehmen, die nicht über entsprechende Marketingmittel verfügen, eine hervorragende Möglichkeit, um damit dann in die Medien zu kommen. Da einfach noch sagen, oder wenn es dann wirklich extrem illegal wird und wahnsinnig viel kostet, dann würde ich dann vielleicht davon abraten.
Aber man kann weniger extrem illegal. Ja. Illegal ist illegal.
Gut, ja, es gibt natürlich einige, die ein bisschen höhere Bussen tätigen nachher und einige, die ein bisschen schlechtere,
oder
ein bisschen tiefere Bussen tätigen. Okay. Also wir haben damals, wenn wir das geplant haben, haben wir immer zuerst schnell angerufen und gefragt, was wäre denn Buss dafür?
Also sagen wir da, Bandbreite beachten, wie auch immer das rechte Maß, wie in vielen anderen Themen. Du hast vorher gesagt, gerade bei den Marken ist es essentiell, Analyse, aber auch das Spüren und Reagieren machen. Da sind wir beim dritten Schwerpunkt, wo sich vom 7. auf den 5. Rang geschaffen hat, Degrees Negative Publicity, also reduzieren, wenn es geht, sogar verhindern. Aber sind wir realistisch? Reduzieren. Aber ja. Was klemmt denn dort, dass es meistens nicht gemacht wird?
Was man dort unbedingt muss berücksichtigen natürlich, also gut, selbstverständlich, Intransparenz sorgt immer letztlich oder kann immer oder hat immer das Risiko von Gerüchten, die aufkommen können. Aber vielleicht, was man da auch beachten muss, ist, dass es ja nicht immer nur um die Unternehmensmarken geht oder um Produktmarken, sondern es geht ja beispielsweise auch um diejenigen Menschen, die die Exponenten sind von dieser Marke. Das kann der oberste Chef sein, das kann der Inhaber sein, es kann aber auch ein Mitarbeiter sein, der einfach Stakeholder-Bezug hat. Oder? Bei denen ist einfach etwas auch ganz wichtig, und das ist ihre persönliche Integrität und Redlichkeit. Und das ist etwas, wo ich klar der Meinung bin, wo gerade bei den Führungskräften schon müsste im Recruiting Haltung. Eigentlich anfangen.
Haltung beweisen. Haben wir im Podcast drin als Thema CEO Haltung. Wer immer die Persönlichkeit ist, denn wie viel ist sinnvoll, wie viel ist nötig, wie viel muss es sein, Haltung in einem gesellschaftlichen Kontext auch. Ja, sorry, habe ich unterbrochen, bist du immer noch bei der Reduktion oder wo klemmt es denn, wenn man so das Negative möchte reduzieren?
Ja, also gut, im Prinzip heisst das natürlich, dass man in guten Zeiten sollte Imageaufbau eben betreiben, Imagepflege betreiben, muss sich ja so eine Reputation vorstellen, wie ein Konto im Kopf der relevanten Stakeholder, oder alles, was man gut wahrnimmt über das Unternehmen oder das Produkt, das öffnet quasi die Reputation und alles, was schlecht passiert oder man sonst darüber liest oder so, an schlechten Botschaften, das tut es nachher wieder senken, logischerweise. Und das heisst eben, dass es einerseits darum geht, möglichst eben schlechte Publicity zu verhindern, zum einen, aber möglichst eben positiv das aufbauen in den Zeiten, wo man das kann. Das heisst zum Beispiel auch, als eines der wichtigen...
Ja. Sich die Sache nicht stellen, wenn du sagst verhindern.
Nein, verhindern heisst dafür sorgen, ganz konkret gesagt, dass eben Handlungen beispielsweise, was Unternehmen macht, die für die Reputation gefährlich sein könnten, dass man die eben vorher genau analysiert, noch bevor man es dann tatsächlich macht. Das heisst, verhindern beispielsweise von gewissen unternehmerischen Verhaltensweisen, die gefährlich sind oder wo man sagt, das könnte allenfalls dann zu einem schlechten Image führen. Das heisst es eben vor allem, oder? Und dann heisst es natürlich, dass man eben nebst dem Frühwarnsystem, das man installieren sollte, dass man eben sieht, wenn so etwas kommt hat. Und ganz am Schluss heisst das eben auch, dass man die Medien, die Aufgabe der Medien und natürlich logischerweise auch von den sozialen Medien respektiert und akzeptiert und auch wieder da im Guru Normal, im guten Fall, Beziehungen so aufbaut, dass wenn wirklich mal etwas passiert, dass man nachher auch den Zugang hat zu diesen Medien.
Eben, nicht, dass wir den Eindruck erwecken, wir wollen alles dann unter dem Deckel halten oder unter den Teppich schieben oder wie immer das der Begriff ist, die Gratwanderung zwischen, natürlich man kein Interesse, dass irgendwo dann nur schlecht darüber geredet wird, aber wenn etwas nicht gut ist, muss man es auch thematisieren.
Absolut, oder? Unbedingt, aber das, dann proaktiv, ja, nicht eben, warten, okay. Oder bis dann irgendwie der Leitartikel kommt oder bis dann der Shitstorm losgegangen
ist. Wo klemmt es dort aus der Erfahrung raus? Du hast jetzt rein subjektiv, das war meistens bei den CEOs. Weil sie immer dieses Argument haben, wir sagen einmal nichts, das müssen nicht schlafende Hunde wecken. Und du kannst ja nicht sagen, mit dem Szenario, mal kannst du es versuchen, aber wenn es dann nachher das Kind mit dem Bad ausgeschüttet ist, dann sind wir alle gescheiter, oder? Und vorher tönt es selten attraktiv, im Gegenteil, es tönt dann eher provokativ, wenn man sagt, na, wir gehen raus, wir reden proaktiv darüber und dann können wir mitgestalten, als wenn es dann irgendwo dann aufgedeckt wird oder die Leute finden, wir sind nicht sauber unterwegs.
Ja, genau. Also, das ist
bei den Hörnern packen. Ich habe eine selten helle Begeisterung da festgestellt bei
Führungsverantwortung. Ja, das ist leider nicht so, weil sie eben zum Teil wahrscheinlich eben gar nicht verstehen, wie die Medien logischerweise auch funktionieren, dass die auch ihre Aufgabe haben, das muss man auch respektieren. Und wo Rauch ist ins Feuer, ist also ein alter Spruch und das ist eben meistens tatsächlich der Fall. Das ist viel gescheiter, dass man die Feuerwehr dann eben rechtzeitig losschickt.
Ja. Ich habe mir auch überlegt, Prävention, wohlwissend, dass da viele Leute sagen, ach Gott, wie langweilig. Ja, aber das ist es. Es ist eben nicht das Attraktive, aber es ist genau das Professionelle, Souveräne, dass man sagt, in welchem Kerngeschäft sind wir unterwegs, was sind die relevanten Betreuungen, wo könnte es eben dann daneben gehen und die Leute auch sensibilisieren. Da sind wir wieder vorne beim Employee Engagement. Wenn die Leute selbst verantwortet in ihren Bereichen denken und handeln, nicht einfach immer Krise im Kopf haben, um das geht es ja nicht, aber auch sagen, hey, was hat das für Auswirkungen? In Folgen denken, im Tagesgeschäft.
Ja. In Szenarien, wie wir so schön sagen.
He? Aber das ist Gold wert.
Das ist tatsächlich Gold wert.
Und was mir noch am Herzen liegt, Korrekturen. Also, ich denke zurück an eine Zeit bei der FIFA, wie vielmal ist doch gesagt worden, wieder Bestechung und gekauft und dieses und jenes, ob es denn so ist oder nicht. Aber es ist immer in einem Intervall wieder gekommen, weil wieder was war und einfach nie korrigiert. Oder? Und das merken sich die Leute. Oder?
Das ist definitiv so.
Oder? Es ist nicht, dass sie den Stab brechen über eine Organisation, sondern wenn du zum dritten Mal gehörst und sagst, aber das haben die schon gehabt. Das haben die auf der To-Do-Liste. Was haben sie versprochen? Wie sieht es aus mit der Glaubwürdigkeit? Es wird einfach nichts geändert. Oder? Dann ist nicht gut.
Ja, leider ist es so. Oder was heisst leider? Nein, es ist vielleicht auch gut so. Weil schlimme Sachen auch auskommen. Oder? Aber es ist tatsächlich so, am Schluss kann ich eben mit der Kommunikation allein unternehmerische Handlungen nicht einfach wettmachen, sondern es braucht in der Regel auch meistens, wenn es dann die grossen Skandale sind, dann ist tatsächlich gehandelt worden und dann braucht man auch wieder Handlungen, wo man kann beweisen, dass man tatsächlich etwas dagegen tut. Zum Zurückkommen auf das Beispiel von der FIFA, oder? Ist dann halt letztlich eben auch wenig gelaufen in den letzten 10 Jahren.
Oder in diesen Themen. es ist sehr viel gelaufen, aber in diesen Themen sind es immer wieder, es ist chronisch dann. Und dann glauben es die Leute nicht mehr, oder? Und das demoralisiert dann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich engagieren. Übrigens, das ist noch ein Punkt, wo man uns als Kommunikatorinnen auch könnte vorwerfen. Feigheit vor der Situation. Ja, wir als Kommunikatoren können ja nichts machen, oder? Sag Moll, aber wir bewegen es nicht allein, oder? Ich meine, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und dann ist daraus resultiert Schulterschluss, Verbündete, Netzwerk, das hat nichts mit Mischeln zu tun. Reden mit den Leuten, sonst hast du keinen Hebel, sonst bist du einzeln und allein als Prediger in der Wüste unterwegs.
Ja, das heisst nichts anderes als auch Lösungen bringen, Vorschläge bringen für unternehmerische Handlungen, die in so einer Situation notwendig wären und die wichtig wären. Oder? Das braucht es und das muss man halt nicht warten, bis man gefragt wird, sondern das muss man proaktiv machen. Und das zeigt dann eben ja meistens in diesen Situationen, wie gut eben die Zusammenarbeit dann ist zwischen dem CCO und dem CEO.
Ja, und wir sagen nicht, Chief Communication Officer müssen die sein, die am meisten Lärm machen oder den grössten Auftritt und so weiter, sondern einfach, sie, wie du gesagt hast, proaktiv, sie gehen auf die Leute zu und sie beraten auch, sie denken. Manchmal müssen sie auch eine Art edler Hofnarr oder Närrin sein, das Denken, das vielleicht jetzt nicht gerade möchte gehört werden oder sagen, im Sinne auch vom konstruktiven Ansatz für eine zukünftige Lösung. Und das braucht auch gewisse charakterliche Eigenschaften. Oder?
Ja, und sie sind in dem Sinn nachher dann logischerweise auch eine Art, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen komisch klingt, aber ein Partner letztlich nachher auch von den Externen, also von den Medienleuten, oder? Wo sie auch verstehen, was die brauchen. Und sonst bist du ein Umsetzer. Und, also nochmal, was ganz wichtig ist, glaube ich, auch da, wir haben es wieder von der Beziehung zu tun zwischen dem CEO und dem CCO. In guten Zeiten aufbauen, Vertrauen schaffen, von dem Vertrauen kann man nachher
also all die Hebel, die wir hier diskutieren oder auch Edelmann zum gespielt hat, sind nutzlos oder können nicht bespielt werden, wenn die Kommunikationsverantwortlichen selber nicht schauen, dass sie am richtigen Ort sind, dass sie gehört werden, dass sie Standing haben, dass sie ernst genommen werden, dass sie selber Glaubwürdigkeit haben.
Ja, definitiv.
Fangt dort an, weil dann wirst du gerne gehört. Sind wir beim vierten Thema vom 10. auf den 6. Rang, Stakeholder Engagement.
Ja, wo fängt das an? Ich muss es zuerst einmal kennen. Das heisst, ich muss mir ganz klar bewusst sein, mit welchen Stakeholder muss ich oder will ich kommunizieren oder vielleicht auch beides. Das heisst, es fängt auch dort tatsächlich mal einfach schlichtweg bei der Analyse an. Wer ist für uns wichtig? Und vor allem jetzt gerade, wenn es dann darum geht, mit MGOs oder so zusammenzuarbeiten, dann ist es eben wichtig, dass man dort die Schlüsselpersonen kennt, dass man dort eine Beziehung aufbaut. Weil das hilft einem dann nachher eben, dass man vielleicht, bevor dann tatsächlich etwas rausgeht, dass man dann vielleicht mit denen kann, diskutieren kann.
Also vielleicht, entweder macht man es dann oder man lässt es. Aber du, Stefan, da könnte man sagen, da tragen wir Wasser in den Rhein, weil das kennen die meisten und das machen so. Und das wäre ja dann eher Stakeholder-Management,
ja,
oder?
Ja, das wäre Stakeholder-Management, aber am Schluss oder, ist es ja Stakeholder auch Kommunikation letztlich mit denen. Und eben, wie gesagt, dranbleiben, auch in guten Zeiten. Gibt es auch, wenn wir ganz viele personelle Wechsel und so weiter. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, vor allem bei den kleineren Unternehmen, ob die sich wirklich bewusst sind, welches ihre Anspruchsgruppen sind. Ich rede jetzt nicht von den Wichtigsten, oder? Ich rede nicht von den Aktionären, von den Mitarbeitern und so weiter, sondern ich rede vor allem zum Beispiel bei den politischen Instanzen, die wesentlich sind, bei den Behörden, bei den NGOs, bei allenfalls NPOs oder so, die wichtig sind, die den Erfolg von der eigenen Unternehmung beeinflussen.
Also je nach Branche, oder? Da gibt es ja verschiedene Modelle, die man kann verwenden kann. Und man kann sich auch pragmatisch fragen, wer hat Macht, um mir in die Suppe zu spucken bei meinem Geschäft? Wer hat das Interesse, dass das Geschäft, das ich betreibe, gut läuft oder funktioniert? Wie beim Bauen, wer kann Baueinsprache erheben, oder? Und dann bist du blockiert. Ja. Aber nochmal, Stefan, da sind wir schon seit ein paar Jahren gut unterwegs und ich denke noch KMU, wissen, wer ihre wichtigsten Stakeholder sind. Aber wo hapert es denn noch, dass man dann vom Stakeholder Engagement, ähnlich wie bei Employee Engagement, da wollen wir ja nicht nur, dass sie sagen, ich bin bei einer guten Marke, wir wollen, dass sie was machen, oder?
Ja, das heisst eben transparent sein, permanent aufzeigen, was man macht. So, dass man beispielsweise, wenn die Sachen aufdecken, die nicht gut sind, dass man zeigt, was man gemacht hat, oder? Und aktiv mit denen zusammen sein, nicht auch so fragen. Das sind wir wieder, bei den Fragen, oder? Was ist für sie relevant, zum Beispiel in der Beurteilung, wenn man eine Gesellschaft nimmt, die zum Beispiel irgendwelche Zertifizierungen macht oder so, beispielsweise in der Nachhaltigkeit, dann muss man halt die Kriterien mal anschauen, muss mit denen am Tisch sitzen und sagen, was können wir dann verbessern? Ja. Wir haben gesehen, wir sind jetzt angegriffen worden, okay, nehmen wir zur Kenntnis, was, sagen uns, was ist relevant, was können wir machen, also, damit es in Zukunft besser
wird. Engagement heisst, wenn Sie recht verstanden, Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, nutzen und dann auch pflegen. Also, darum reden wir ja von Engagement, oder? Jetzt, das ist noch relativ schwierig und ich sage jetzt subjektiv wieder aus meiner Sicht, ich habe ganz wenig Firmen erlebt, die dann wirklich so Open Space in der Turnhalle oder World Coffees an den Tisch hocken mit ihren Stakeholdern und über zukünftige Prozesse, über Produkte, über Qualität, über das Vorgehen im Markt, über ökologisch-ökonomische Überlegungen so geschaffen haben, weil es einfach zeitintensiv ist.
Ja, klar, aber ganz einfache Idee. Tünt doch das institutionalisieren, macht das 1-2 Mal im Jahr, dass ihr die tatsächlich einladet, oder? Tünt schon wieder den Termin abmachen fürs nächste Mal. Also jetzt wieder ganz pragmatisch natürlich, aber es ist wichtig am Schluss, dass man so etwas kann umsetzen. Und dann weiss man einfach, was haben wir dort für Themen. Dann ist es ein gegenseitiger Austausch und etwas, wo quasi zur Institution wird. Ich glaube, das kann helfen, dass man es nie vergisst, mit denen in Kontakt zu sein.
Und bei den Stakeholders kann man anschauen, eine Matrix, ähnlich wie man ja in vielen anderen Fällen Matrix nennt, zum Beispiel bei der Einschätzung von Gefahren, wie wahrscheinlich, wie gefährlich ist sie. Da positiv kann man sagen, bei den Stakeholders, wie gross ist denn das Machtgefüge und wie gross ist das Interesse. Und dann, wenn wir Stakeholders haben mit einem ganz tiefen Interesse an unserem Kerngeschäft und mit mehr oder weniger wenig bis null Power, um da irgendwo Einfluss zu nehmen, dann ist das auch legitim, dass wir sagen, die halten wir angemessen informt, also auf gut Deutsch gesagt, die haben das Wichtigste, was wir machen und tun, aber müssen nicht überall dabei sein und überall mitdiskutieren.
Ja, ich finde jetzt die Idee, die du gehabt hast, die Stakeholder quasi zu integrieren, quasi in eine Risikoanalyse, eine externe Betrachtung haben, ohne Scheuklappen, finde ich sehr gute Idee, ist frech, aber sehr gute Idee und die sind vielleicht manchmal dann wertvoller als die teuren Berater.
Also echte Beratung ist ja absolut Mitdenken, positiv. Querdenken, Vorausdenken, Durchdenken, ist befähigen, um bessere, einfachere Lösungen zu haben. Ist ja nicht einfach etwas verkaufen in dem Sinn oder aufschnurren. Nur man soll schauen, differenziert in der Beratung haben wir auch ganz viele unterschiedliche Anbieterinnen, Anbieter und erfolgreiche und solche, die mehr Lärm machen. Nicht?
Ja, das ist auch so.
Von dem her gesehen. Aber es sagt immer noch jemand, je Frau, ja zu einer Beraterin und einem Berater. Also es sind zwei, die den Tango tanzen.
So ist es.
Im Unternehmen. Ja, was sind deine Schwerpunkte, wenn du das jetzt so Revue passieren lässt?
Ja, um die Themen, die wir jetzt besprochen haben, auf den Boden bringen, eben landen, habe ich so 3 Themen, die ich wichtig finde. Das eine ist schlichtweg und einfach nur Bildung, Bildung, Bildung. Das heisst, die eigenen Mitarbeiter eben dazu befähigen, dass sie bei neuen Herausforderungen etc. immer up-to-date bleiben. Und das Zweite ist, das ist zwar ein altes Wort, ist schon seit 1985, seit der Manfred Braun mal in die Welt gesetzt hat, als Methodik bekannt bei allen Kommunikationsleuten, wird auch entsprechend gelehrt, beispielsweise auch bei uns an der HWZ. Das ist integrierte Kommunikation. Das heisst, es interessiert die Leute draussen, die Stakeholder draussen, wenn sie irgendeine Kommunikation sehen vom Unternehmen, überhaupt nicht, von wem im Unternehmen, von welcher Abteilung, von welchen Menschen das kommt. Am Schluss ist das Gesamtbild entscheidend. Und integrierte Kommunikation geht ja davon aus, dass man alles in der Kommunikation so abstimmt, dass man eben tatsächlich nachher mal mit einer Stimme spricht, aber auch ein einheitliches Bild entsteht.
Ja, also ich gerade reingrätsche. Ja. Und ich erlebe seit Jahrzehnten, dass sich Brand-Departments, Marketing-Abteilungen, Kommunikationsorganisationseinheiten vehement bekämpfen, im Weg stehen, streiten, wer hat jetzt die Hoheit und bei wem ist die Marke und bei wem ist da der Brand oder das Bild und so weiter und so fort. Also von dem Schulterschluss oder gedanklichen Verbund ist dann noch teilweise wenig zu spüren.
Das ist ganz genau der Grund, Stefan, wieso ich gesagt habe, es ist mein zweiter Punkt gewesen, nebst der Bildung, um das wieder auf den Boden runterzubringen. Von den Hürden hast du jetzt berichtet. Ja, es ist tatsächlich so, dass da tatsächlich fast ein Kampf intern eigentlich entbrennt. Aber einfach, damit wir uns klar sind, am Schluss draussen, im März, bei allen Ansprüchen, interessiert es kein Mensch, von wem es kommt. Wenn es widersprüchlich ist, gibt es ein Problem, oder? Und das logischerweise will die integrierte Kommunikation verhindern. Der dritte Punkt noch, etwas, wo immer mehr natürlich aufkommt, im Zusammenhang natürlich mit Sponsoring-Engagements etc., sind Co-Brandings, oder? Wir haben gesagt, Reputationsmanagement ist ganz, ganz wichtig, oder? Jetzt ist es so, dass das in der Regel ja gemacht wird, bevor man so ein Co-Branding eingeht. Überlegt man sich sehr stark, wie ist das Image von dieser Marke, wo man sich da mit dem zusammentut. Dann ist es aber eine Ist-Aufnahme. Das heisst, ich tue dann, bevor ich den Entscheid treffe, tue ich mir überlegen, passt das irgendwie zusammen, macht das Sinn, auch nach aussen, und dann gehe ich das Engagement ein. Aber dann muss ich eben dranbleiben, weil es kann irgendetwas passieren und ich tue jetzt nur einmal schnell den Namen Lederach erwähnen im Zusammenhang mit dem ZSFV und dem ESAF. Und im Prinzip nochmal, ich muss, wenn ich mich mit jemandem im Co-Branding zusammentue, muss man sich gegenseitig gut beobachten, muss man genau schauen, was auf der Reputationsebene passiert, sodass man notfalls nachher dann eben auch reagieren kann.
Ich bin gerade noch schnell zurückgekumpelt, wo die Ausführungen, die du hast, im Stakeholder-Engagement andere mit einbeziehen. Also ein ganz frecher Ansatz ist ja auch so gegen Konkurrentin oder Mitbewerberinnen mit einbeziehen. Oder mir ist das immer geblieben in der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, etwa 2010 von BP, British Petrol, ja. Ist eine von den ersten Organisationen, die sich gemeldet hat, nicht Staaten, Staaten sind auch ein paar schnell gewesen, ist ja Shell gewesen. Jetzt gibt es verschiedene Gründe, haben sich selber ein bisschen besser darstellen. Aber auch ein Grund war, sie haben kein Interesse, dass ihre Branche Schaden nimmt und dass man sagt, wir können also mit offenem Visier hart erbitterte Konkurrentinnen sein. Und wenn es dann um gesellschaftliche Themen geht, um überdachende Themen, muss man sagen, so, jetzt Schulterschluss. Und wenn man zusammen noch eine bessere Lösung hätte als vorher allein, dann muss man das unternehmerisch berücksichtigen.
Das zeigt die Wichtigkeit von Branchenorganisationen, von Verbänden, wie sie so ein bisschen altertümlich vielleicht heisst, oder, die zum Teil ein bisschen unter Druck sind. Aber es ist tatsächlich so, es kann bei so einer Katastrophe, bei so einem Problem dazu führen, dass eben die ganze Branche nachher leidet. Und darum ist auch dort wieder wichtig, dass man eben mit Kontakt ist und man sich dort engagiert. Ja, und wie kann ich meine Bedeutung zeigen? Ich kann sie zeigen, indem ich eben ausweise, was der Return on Communication ist. Das heisst, ich muss eben meine Erfolge, die ich geschaffen habe, auch durch Kommunikation ganz klar zeigen. Und das vor allem der Führungskräfte, nicht zuletzt auch am CFO, der dann wieder fürs Budget zuständig ist vom nächsten Jahr, dem klar können aufzeigen, dass wenn man eben sich kommunikativ eben engagiert hat, bringt das tatsächlich auch unter dem Strich etwas fürs gesamte Unternehmen.
Ja, und dann sind wir beim Teil vom Titel bla 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 oder Wertschöpfung. Wertschöpfung durch zukunftsfähige Kommunikation heisst, wir haben nicht so viel wie möglich, sondern so viel wie nötig Mittel und Möglichkeiten, um den Beitrag von der Kommunikation an Unternehmenserfolg aufzuzeigen. Das ist und bleibt schwierig, aber bekannte Sachen sind reputationsmässig, sind Medienresonanzanalyse, sind dementsprechend auch Touchpoint-Analyse oder auf gut Deutsch gesagt, wo sind die wichtigsten Berührungspunkte mit uns, wie werden wir wahrgenommen, wie wird es erlebt und wer Möglichkeiten hat, Infrastruktur, finanzielle Mittel, Grösse, der kann auch mit Big Data oder Social Media Analytics arbeiten. Der Bogen schließt sich von Blablabla zu Wertschöpfung. Wert, weil es zum Unternehmenserfolg beiträgt. Wert, weil es ein sogenannter Werttreiber ist, Kommunikation, und das Kerngeschäft unterstützt. Ja, in dem Sinn packen wir gerne das nächste Thema mit euch an.
Bei Stefan und
Stefan.